Der Tag ging zu Ende. Und hoch über dem Sonnenuntergang funkelten schon die ersten kalten Sterne am Himmel, als die Gefährten, so schnell sie noch konnten, die Hänge hinaufstiegen, bis sie ans Ufer des Sees gelangten. Das andere Ufer schien an der breitesten Stelle kaum mehr als eine Viertelmeile entfernt zu sein. Wie weit er sich in der Länge nach Süden erstreckte, konnten sie im schwindenden Licht nicht sehen. Aber bis zum Nordende war es von da, wo sie standen, nur eine halbe Meile. Und zwischen den Felskämmen, die das Tal umschlossen, und dem Rand des Wassers lag ein flacher Uferstreifen. Eilig gingen sie weiter, denn bis zu der Stelle am anderen Ufer, zu der Gandalf wollte, waren es noch ein, zwei Meilen, und dann musste er die Tür erst noch finden. Am nördlichsten Zipfel des Sees versperrte ihnen ein schmaler Wasserstreifen den Weg. Es war stehendes grünes Wasser wie ein schleimiger Arm, den der See nach den umgebenden Hügeln ausstreckte. Gimli stapfte unerschrocken hinein und stellte fest, dass es flach war, am Rande nur knöcheltief. Einer hinter dem anderen folgten sie ihm mit tastenden Schritten, denn unter den krautigen Pfützen lagen glatte, schmierige Steine, von denen der Fuß leicht abgleiten konnte. Frodo schauderte es vor Ekel, als das dunkle, unreine Wasser seine Füße beleckte. Sam, der als letzter kam, führte das Pony am anderen Ufer wieder aufs Trockene. Sie hörten ein leises Geräusch, ein Plätschern, gefolgt von einem Plumps, als ob ein Fisch die unbewegte Wasserfläche durchbrochen hätte. Rasch hinblickend sahen sie Wellenkreise, im Dämmerlicht schwarz von Schatten umrandet. Große Ringe, die sich von einem Punkt weit draußen im See ausbreiteten. Man hörte noch ein Glucksen, dann wurde es still. Die Dämmerung wurde dichter und die letzten Sonnenstrahlen verschwanden hinter den Wolken. Gandalf schlug nun ein immer schärferes Tempo an, und die anderen folgten ihm so gut sie konnten. Sie erreichten den Streifen trockenen Bodens zwischen dem See und den Felsen. Er war schmal, oft kaum über 10 Schritt breit und mit herabgestürzten Steinen und Felsbrocken übersät, doch sie fanden hindurch, immer nah an den Felsen und möglichst weit von dem dunklen Wasser. Nachdem sie so eine Meile nach Süden gegangen waren, stießen sie auf Hulstbäume. Stümpfe und totes Geäst faulten im flachen Wasser, anscheinend Überreste von Büschen oder einer Baumreihe, die einst die Straße durch das nun überflutete Tal gesäumt hatten. Dicht an der Felswand aber standen 2 hohe Bäume, noch immer stark und lebendig, größer als Frodo je einen Hulstbaum gesehen oder sich vorgestellt hatte. Die dicken Wurzeln reichten vom Felsen bis ans Wasser. Von der Treppe am anderen Ufer aus hatten sie unter der hohen Wand nur wie Büsche ausgesehen, aber nun ragten sie steif und stumm in die Höhe, dunkle Nachtschatten um die Füße, wie Schildwachen am Ende der Straße. »So, da wären wir endlich«, sagte Gandalf. »Hier endete die Elbenstraße von Hulsten. Der Hulst war das Wahrzeichen dieses Landes und seiner Bewohner, und sie pflanzten ihn hier, um die Grenze ihres Reiches anzuzeigen, denn die Westtür wurde hauptsächlich für sie angelegt, um ihnen den Verkehr mit den Herren von Moria zu erleichtern. Das waren glücklichere Tage, als Völker von verschiedener Art, sogar Elben und Zwerge, manchmal noch miteinander gut Freund waren. Es war nicht die Schuld der Zwerge, dass die Freundschaft nicht von Dauer war, sagte Gimli. Ich habe nicht gehört, dass es der Elben Schuld war, sagte Legolas. Ich habe beides gehört, sagte Gandalf, doch möchte ich darüber jetzt kein Urteil abgeben. Aber euch beide bitte ich, Legolas und Gimli, seid ihr wenigstens Freunde und helft mir. Ich brauche euch beide. Die Tür ist verborgen und verschlossen. Und je eher wir sie finden, desto besser. Es wird gleich Nacht. Und zu den anderen sagte er, während ich suche, macht ihr euch bitte alle bereit zum Eintritt in die Minen. Denn leider müssen wir hier unserem braven Lasttier Lebewohl sagen. Ihr könnt das meiste von den Sachen zurücklassen, die wir gegen schlechtes Wetter mitgenommen haben. Drinnen werdet ihr sie nicht brauchen. Und auch nicht, wenn wir, wie ich hoffe, durchkommen und weiter nach Süden gehen. Dafür muss nun jeder von euch ein Teil von dem auf sich nehmen, was das Pony getragen hat. Vor allem die Essvorräte und die Wasserschläuche.
Aber Herr Gandalf, du kannst doch den armen alten Lutz nicht in dieser wüsten Gegend zurücklassen, schrie Sam entsetzt und in heller Wut. Das mache ich nicht mit, basta! Jetzt, wo er so weit mitgekommen ist.
Es tut mir leid, Sam, sagte der Zauberer. Aber wenn die Tür erst auf ist, dann bezweifle ich, dass du imstande sein wirst, dein Pony in die langen, dunklen Stollen von Moria hineinzuziehen. Du wirst dich entscheiden müssen zwischen Lutz und deinem Chef.
Aber Lutz würde Herrn Frodo in jede Drachenhöhle folgen, wenn ich ihn führe, protestierte Sam. Es wäre doch so gut wie Mord, ihn hier unter all den Wölfen in der Gegend allein zu lassen.
Ich hoffe, es wird ohne Mord abgehen, sagte Gandalf. Er legte dem Pony eine Hand auf den Kopf und sprach zu ihm mit leiser Stimme: Geh und nimm die Worte der Warnung und Weisung mit auf den Weg, sagte er. Du bist ein kluges Tier und hast viel gelernt in Bruchtal. Such deinen Weg dahin, wo Gras wächst. Und dann geh bei Zeiten zu Elronds Haus oder wohin immer du gehen magst. So, Sam, jetzt hat er ebenso gute Aussichten, den Wölfen zu entgehen und heimzukommen wie wir. Sam stand verdrossen bei dem Pony und gab keine Antwort. Lutz, der wohl begriffen zu haben schien, um was es ging, stupste ihn an und rieb die Nüstern an Sams Ohr. Sam kamen die Tränen. Er zerrte an den Gurten, lud das Gepäck ab und schmiss es zu Boden.